Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Sehr passend in der Jesaja-Lesung von Hiskia, der ein Zeichen bekam, dass die Sonne zurückgehen wird. Heute geht es um eine ähnliche Geschichte auch über die Sonne, die stehen bleibt. Die Predigt heute ist aus Josua Kapitel 10, die Verse 1 bis 43. Ich lade euch ein, Gottes Wort aufzuschlagen und sein Wort zu lesen. Ich werde nicht das ganze Kapitel lesen, sondern die Verse 1 bis 28 und dann fortfahren von Vers 38. Wir lesen und hören Gottes lebendiges Wort. Und es geschah, als Adonizedek, der König von Jerusalem, hörte, dass Josua Ai eingenommen und vertilgt hatte, dass er Ai und seinem König ebenso getan hatte, wie er Jericho und seinem König getan hatte, und dass die Bewohner von Gideon Frieden mit Israel gemacht hatten und in ihrer Mitte waren, da fürchten sie sich sehr. Denn Gibeon war eine große Stadt, wie eine der Königsstädte, und es war größer als Ai, und alle seine Männer waren Helden. Und Adonizedek, der König von Jerusalem, sandte zu Hoham, dem König von Hebron, und zu Piream, dem König von Jarmut, und zu Japhia, dem König von Lachis, und zu Debir, dem König von Eglon, und ließ ihnen sagen: Kommt zu mir herauf und helft mir, dass wir Gibeon schlagen, denn es hat mit Josua und mit den Kindern Israel Frieden gemacht. Da versammelten sich die fünf Könige der Amoriter und zogen herauf: der König von Jerusalem, der König von Hebron, der König von Jarmut, der König von Lachis, der König von Eglon, sie und all ihre Lager. Und sie belagerten Gibeon und bekämpften es. Und die Männer von Gibeon sandten zu Josua in das Lager nach Gilgal und ließen ihm sagen: Zieh deine Hand nicht ab von deinen Knechten, komm schnell zu uns herauf und rette uns und hilf uns. Denn alle Könige der Amoriter, die das Gebirge bewohnen, haben sich gegen uns versammelt. Und Josua zog von Gilgal hinauf, er und alles Kriegsvolk mit ihm und alle kriegstüchtigen Männer. Und der Herr sprach zu Josua: Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich habe sie in deine Hand gegeben. Kein Mann von ihnen wird vor dir standhalten. Und Josua kam plötzlich über sie. Die ganze Nacht zog er von Gilgal hinauf. Und der Herr verwirrte sie vor Israel, und er richtete eine große Niederlage unter ihnen an, in Gibeon, und jagte ihnen nach auf dem Weg der Anhöhe von Bethhoron und schlug sie bei Aseka und bis Makeda. Und es geschah, als sie vor Israel flohen, sie waren am Abhang von Bethhoron, da warf der Herr große Steine vom Himmel auf sie herab, bis Aseka, und sie starben. Es waren derer, die durch die Hagelsteine starben, mehr als derer, die die Kinder Israel mit dem Schwert töteten. Damals redete Josua zu den Herrn, an dem Tag, als der Herr die Amoriter vor den Kindern Israel hingab, und sprach vor den Augen Israels: Sonne, steh still in Gibeon, und du Mond im Tal Ajalon. Und die Sonne stand still und der Mond blieb stehen, bis die Nation sich an ihre Feinde gerecht hatte. Ist das nicht geschrieben im Buch Jaschar? Und die Sonne blieb mitten am Himmel stehen und eilte nicht zum Untergang ungefähr einen ganzen Tag. Und es war kein Tag wie dieser vor ihm und nach ihm, dass der Herr auf die Stimme eines Menschen gehört hatte, denn der Herr kämpfte für Israel. Und Josua und das Ganze und ganz Israel mit ihm kehrten in das Lager nach Gilgal zurück. Jene fünf Könige aber flohen und versteckten sich in der Höhle bei Makeda. Und es wurde Josua berichtet und gesagt: Die fünf Könige sind gefunden worden, versteckt in der Höhle bei Makeda. Und Josua sprach: Wälzt große Steine an den Eingang der Höhle und stellt Männer davor, um sie zu bewachen. Ihr aber, steht nicht still, jagt euren Feinden nach und schlagt ihre Nachzügler. Lasst sie nicht in ihre Städte kommen, denn der Herr, euer Gott, hat sie in eure Hand gegeben. Und es geschah, als Josua und die Kinder Israel geendet hatten, eine sehr große Niederlage unter ihnen anzurichten, bis sie aufgerieben waren, die entronnen von ihnen entkamen, und kamen in die festen Städte. Da kehrte das ganze Volk in Frieden zu Josua zurück, in das Lager nach Makeda. Niemand spitzte seine Zunge gegen die Kinder Israel. Und Josua sprach, öffnet den Eingang der Höhle und bringt diese 5 Könige aus der Höhle zu mir heraus. Und sie taten so und brachten diese 5 Könige aus der Höhle zu ihm heraus. Den König von Jerusalem, den König von Hebron, den König von Jarmut, den König von Lachis, den König von Eglon. Und es geschah, als diese Könige zu Josua herausgebracht hatten, da rief Josua alle Männer von Israel und sprach zu den Anführern der Kriegsleute, die mit ihm gezogen waren. Tretet herzu, setzt eure Füße auf die Hälse dieser Könige. Und sie traten herzu und setzten ihre Füße auf ihre Hälse. Und Josua sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht, seid stark und mutig, denn so wird der Herr allen euren Feinden tun, gegen die ihr kämpft. Und danach erschlug Josua sie und tötete sie und hängte sie an 5 Bäume. Und sie hingen an den Bäumen bis zum Abend. Und es geschah zur Zeit des Sonnenuntergangs, da gebot Josua, dass man sie von den Bäumen herabnehme und in die Höhle werfe, wo sie sich versteckt hatten. Und man legte große Steine an den Eingang der Höhle, die bis auf diesen Tag da sind. Und Josua nahm an jenem Tag Makkeda ein und schlug es mit der Schärfe des Schwertes. Und seinen König, die Stadt und alle Seelen, die darin waren, verbannte er. Er ließ keinen entronnen übrig und er tat dem König von Makkeda, so wie dem König von Jericho getan hatte. Und ich lese weiter, Vers 38. Und Josua und ganz Israel mit ihm wandten sich nach Debir und bekämpften es. Und er nahm es ein, samt seinem König und allen seinen Städten. Und sie schlugen sie mit der Schärfe des Schwertes und verbannten alle Seelen, die darin waren. Er ließ keinen entronnen übrig, wie er Hebron getan und wie er Libna und seinen König getan hatte, so tat er Debir und seinen König. Und Josua schlug das ganze Land, das Gebirge und den Süden und die Niederung und die Abhänge und alle ihre Könige. Er ließ keinen entronnenen übrig und alles, was Odem hatte, verbannte er, so wie der Herr, der Gott Israel, geboten hatte. Und Josua schlug sie von Kades Barnea bis Gaza und das ganze Land Gosen bis Gibeon. Und alle diese Könige und ihr Land nahm Josua auf einmal ein, denn der Herr, der Gott Israels, kämpfte für Israel. Und Josua und ganz Israel mit ihm kehrten in das Lager nach Gilgal zurück. Wenn sein Wort offenbart wird, so leuchtet es und macht klug den Einsichtigen. Möge Gott uns sein Licht geben, sein Wort zu verstehen. Die Ereignisse, von denen wir gerade gelesen haben, befinden sich im direkten Kontext von Kapitel 9. Da hatten die Gibeoniter sich im Gegensatz zu den anderen Königen des Landes sich entschlossen, nicht gegen Israel in Krieg zu ziehen, sondern führten einen listigen Plan der Täuschung aus, um mit ihnen Frieden zu schließen. Das Volk Israel fiel auf diesen Coup ein, da sie nicht Gott fragten, ob sie in einen Bund mit den Gibeonitern eingehen sollen, die Angaben, dass sie aus fernem Land kommen, obwohl sie eigentlich mitten im Land waren. Und mitten können wir fast wortwörtlich verstehen. Das werden wir gleich später sehen. Erinnern wir uns, dass das Volk Israel mit keinem Volk in diesem Land einen Bund schließen durfte. Also hatte Israel einen gravierenden Fehler in Kapitel 9 gemacht. Jedoch haben wir auch am Ende noch gesehen, dass Gottes souveräne Gnade auch über diese Entscheidung waltet und die Täuschung von Seiten der Gibeoniter wurde bekannt und Israel machte die Gibeoniter zu Knechten, statt sie zu töten, weil das durften sie ja nämlich nicht, weil sie den Bund geschlossen hatten im Namen Gottes. Aber was war mit den anderen Königen, die sich zusammengesetzt hatten, um gegen Israel zu kämpfen? Die Frage greift die Erzählung heute auf. Und es fokussiert sich primär auf den König von Jerusalem. Jerusalem war zu der damaligen Zeit eigentlich noch nicht eine bedeutende Stadt. Die Bedeutung kam erst viel später dazu. Der König von Jerusalem, Adonizedek, sieht die akute Gefahr, dass die Gibeoniter mit Israel Frieden geschlossen haben und ruft die Nachbarstädte und bittet ihnen, ihm zu helfen, gegen Gibeon anzutreten. Es werden uns 5 Könige aufgezählt, die wir in Versen 3 und wiederum im Vers 5 lesen. Aber warum greifen sie Gibeon an, statt weiterhin Israel anzugreifen? Die Gibeoniter hatten doch nichts gegen Jerusalem. Wenn die meisten von euch in eure Bibeln ganz hinten auf die Karten schaut, dann werdet ihr sehen, dass Gibeon, wenn es angezeigt ist, quasi in der Mitte von dem Gebirgsland, circa in der Mitte von Israel, liegt. Vers 2 in unserem Abschnitt gibt uns jedoch noch mehr Infos, warum es wichtig war, Gibeon anzugreifen. Gibeon war eine große Stadt. Eigentlich 4 Städte, die keinen König hatten, sondern zusammen bestimmten und regierten. Darum steht auch, es war wie eine Königsstadt. Also sie hatten keinen König, der über sie waltete, sondern es waren 4 Städte, die zusammen wirtschafteten. Und diese Stadt war größer als Ai. Das heißt, wenn Israel schon Ai erobert hatte und Gibeon größer ist als Ai und Gibeon jetzt bei den Israeliten Frieden geschlossen hat, dann bedeutet es, dass sie eine recht große Armee haben. Eine weitere Beschreibung ist, alle Männer waren Helden, die aus Gibeon kamen. Also das heißt, wenn jetzt Israel zusammen mit den Gibeonitern ein Kriegsheer aufstellen würde, wäre das eine große, starke Armee. Aber Gibeon liegt, wie ich gesagt hatte, in der Mitte ungefähr von Israel. Und das war jetzt für den König von Jerusalem von Bedeutung, weil wenn er irgendwie noch Hilfe bräuchte von anderen Völkern im Land, dann werden sie abgekappt durch Gibeon, die ja eigentlich für die Israeliten kämpfen und diesen Mittelpunkt von Israel kontrollieren. Da waren auch wichtige Handelsrouten, die durch diese Stadt und diesen Ort gingen. Also, wieso greift der König von Jerusalem jetzt Gibeon an? Weil es für ihn strategisch wichtig war. Und besser war, jetzt Gibeon anzugreifen statt Israel, weil sie später eventuell Hilfe bräuchten von anderen Königen. Was macht Gibeon? Sie schicken Boten zu Josua und fordern ihn quasi auf, seine Verpflichtung nachzukommen. Das sehen wir in der Art und Weise, wie er diese Bitte formuliert. Es ist ganz dringlich und eigentlich fast befehlend. Komm, hilf uns, rett uns. Komm schnell. Denn die Bewohner, und hier sagt er alle Könige der Amoriter, die Bewohner der Gebirge, haben sich gegen uns versammelt. Einige fragen euch vielleicht, war das Volk Israel jetzt tatsächlich verpflichtet, die Gibeoniter zu helfen? Wäre das nicht eigentlich ein geschickter Weg für ihnen, aus dem Bund zu kommen, den sie mit den Gibeonitern geschlossen hatten? Sie hatten eine Fehlentscheidung gemacht, sie konnten die Gibeoniter nicht töten, aber wenn sie jetzt die Gibeoniter einfach in Ruhe lassen, dann würden die ja die Gibeoniter von den anderen getötet. Und dann wäre diese Fehler, den sie gemacht haben, wieder aus dem Weg geräumt. Manche würden sogar hierin sehen, dass Gott die Lösung gibt, dass sie wieder aus diesem Bund rauskommen würden. Aber Gott bügelt die Fehler von Menschen und er bügelt unsere Fehler nicht auf diese Art und Weise aus. Er macht es auf eine radikal andere Weise. Er stellt sich zur Seite Israels und kämpft für sie und somit für Gibeon. Und dadurch spiegelt er seinen Wesen. Es mag sein, dass es auch damals gestimmt hat, dass wenn jemand in so einen Bund tritt, dass die eine Verpflichtung haben, dass der Stärkere den Schwächeren hilft. Jedoch erinnern wir uns an das Bekenntnisunterricht von letzter Woche, wo wir das Gebot uns angeschaut haben, du sollst nicht töten. Und dieses Gebot, haben wir gesehen, beinhaltet einen negativen Aspekt, was du nicht machen sollst, aber auch einen positiven Aspekt, dass du Leben retten sollst und schützen sollst. Und die Gesetze Gottes dienen dazu, um sein Wesen zu widerspiegeln. Wir haben auch gesehen, dass wenn das Volk dieses Bund im Namen Gottes geschlossen hat, dass sie auch Gott damit repräsentieren. Und somit ist es eigentlich selbstverständlich für Josua, den Gibeonitern zu helfen. Wie oft stehen wir in dieser Position? Wir haben Fehlentscheidungen getroffen und müssen mit den Konsequenzen dessen jetzt leben. Und der Feind greift genau diesen Punkt immer wieder an. wirft uns unsere Fehler immer wieder vor und will uns entmutigen, Angst einjagen und fertig machen, indem er uns immer wieder vorhält, was wir gemacht haben und sagt, du bist ein Versager. Aber ich hatte letztes Mal gesagt, dass Gott Israel nicht liegen lässt, weil sie eine falsche Entscheidung getroffen haben. Und am Ende der Geschichte haben wir gesehen, dass Gott ihre Geschichte mit ihnen weiterschreibt. Aber heute wollen wir sehen, dass Gott nicht nur Geschichte weiterschreibt, sondern sogar für sein Volk kämpft. Er sagt nicht, du musst jetzt deine Fehler selbst ausbaden, in denen du dich gebracht hast, sondern er steht an ihrer Seite und er gebraucht die Entscheidung zu seiner Verherrlichung. Und das ist, was ich will, dass ihr heute seht, wie sehr Gott für euch ist, dass er für euch kämpft. Und ich will, dass ihr euch das echt versteht, wenn wir falsche Entscheidungen getroffen haben oder Kompromisse eingegangen sind, die irreversibel sind, wenn wir sie bekennen und Vergebung stattgefunden hat, dann liegt dies unter der Herrschaft Gottes und er kämpft für dich. Und darum lautet das Thema heute, Gott kämpft für sein Volk. Und weil Gott für sein Volk kämpft, wollen wir uns 4 Punkte anschauen. Tritt er als Streiter für sie ein? Trifft unser Gebet auf offene Ohren? Trösten seine Worte und triumphiert sein Volk? Lass uns den ersten Punkt anschauen. Weil Gott für sein Volk kämpft, tritt er als Streiter für sie ein. Bevor jemand jetzt denkt, Josua macht hier schon wieder einen Fehler und handelt, bevor er Gott fragt, ob er überhaupt gehen soll und Gibeon helfen soll, ist es wichtig zu sehen, dass in diesem Kapitel die Geschichte in sozusagen Zyklen statt erzählt wird. Es wird erzählt, was passiert, und dann greifen die nächsten Verse einen Aspekt von was erzählt wurde und erzählen es in mehr Detail oder geben noch einen anderen Punkt, was noch nicht berichtet wurde. Also Vers 1 bis 7 ist die erste Einheit. Und dann beginnt Vers 8 quasi wieder da, wo die Gibeoniter Josua die Nachricht übermittelt haben. Der Abschnitt geht bis Vers 11 und dann Vers 12 beginnt mit damals. Und das bezeichnet diese Verbform damals mit dem Verb, der damit verbunden ist. Damals redete Josua quasi auf etwas, das schon zuvor stattgefunden hatte. Also damals war es, als Josua redete. Also die Ereignisse von Versen 12 bis 14 sind eine weitere Erzählung von das, was eigentlich schon stattgefunden hat, als Gott für sein Volk kämpfte in den Versen 10 und 11. Also die erste Wiederholung haben wir von 8 bis 11, die zweite Wiederholung 12 bis 14, die dritte Wiederholung sehen wir dann in Versen 15 bis 27, das ist, was passiert mit diesen 5 Königen. Und dann die vierte Wiederholung, das sind die letzten Verse, wird uns wieder erzählt, wie die Eroberung stattgefunden hat. Da geht es noch mehr Detail, welche Stadt sie nacheinander quasi erobert hatten. Und dieser Abschnitt wird zusammengefasst als der südliche Feldzug in der Eroberung vom Land Kanaan. Was macht Josua, als er diese Botschaft von Gibeon hört? Er macht sich auf, geht hin, um ihnen zu helfen. Sie marschieren durch die ganze Nacht und darum überraschen sie ihre Gegner am frühen Morgen, eventuell noch eigentlich in der Dämmerung. Aber dann folgen die Verse 10 und 11. In manchen Übersetzungen, zum Beispiel in der Schlachter, werden hier fälschlicherweise einige Verben dem Volk zugeschrieben, die aber eigentlich Gott zugeschrieben werden sollten. Eigentlich sollten alle 4 Verben in Vers 10 Gott zugeschrieben werden. Er verwirrt sie, er richtet eine große Niederlage, er jagt ihnen nach und er schlug sie. Ja, Gott führt all das aus durch sein Volk. Aber indem die Verben im Zusammenhang oder Gott zugeordnet werden, will der Schreiber uns deutlich machen, in diesem Krieg geht es darum, dass Gott für sein Volk kämpft. Und das wird auch immer wieder durch den Refrain dieses Kapitels unterstrichen und untermauert, denn der Herr kämpfte für Israel. In Vers 11 wird es auch nochmal deutlich, wo es darum berichtet wurde, wo Gott einen Hagel schickt, und dann steht es, durch den Hagel starben mehr als durch das Schwert der Kinder Israels. Damit soll auch wieder zum Ausdruck kommen, eigentlich ist Gott derjenige, der hier diesen Kampf für Israel kämpft. Und genau so kämpft Gott auch für sein Volk heute. Für dich und für mich. Wenn wir in einem Bund mit ihm stehen, in diesem Bund, wo Gott höchstpersönlich als Streiter zwischen uns und ihm selbst eintritt in Jesus Christus, dann kämpft er für sein Volk. Was am Kreuz stattfand, war, dass Jesus Christus für uns eintritt, an unsere Stelle stirbt, um uns, die wir Feinde Gottes waren, mit Gott selbst zu versöhnen. Und Jesus kämpft jetzt für uns als unser Anwalt. Wenn der Feind uns vor Gott anklagen will, sagt Gott bei jeder Anklage des Feindes, ich habe das geregelt. Es ist am Kreuz bezahlt. Auch wenn wir gegen Gottes vorgeschriebenen Willen in seinem Wort gehandelt haben, gibt es nichts, das seinen souverän vorherbestimmten Willen durchstreichen kann. Er gebraucht unsere Fehlentscheidungen, um seinen Namen zu verherrlichen. Und sehen wir das nicht auch hier durch den Angriff auf Gibeon von den fünf Königen? Alle fünf Könige kommen auf einmal gegen Gibeon. Und das ermöglicht, dass das Volk Israel in einem Zug so viele Könige erschlagen kann und so viele Städte erobern kann. Ansonsten hätten sie eins nach dem anderen wieder abarbeiten müssen. Ist es uns bewusst, dass Gott ein mächtiger Krieger ist? Oft stellen wir uns Gott vor als der liebende Gott, der unsere Sünden vergibt, aber indem Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, tritt er als Streiter für uns ein. Psalm 24 soll uns helfen, das auch bewusster zu sehen und zu glauben. Da lese ich Vers 8. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Er ist der Herr, der Starke und Mächtige, der Herr, der Held im Streit. Also Gott ist ein Gott, der kämpft, der für sein Volk kämpft. Also weil er für sein Volk kämpft, tritt er als Streiter für sie ein. Aber das ist nicht alles. Sondern weil Gott für sein Volk kämpft, trifft unser Gebet auf offene Ohren. Viele von uns kennen diese Geschichte von Josua seit unserer Kindheit an. In fast allen Kinderbibeln, wenn man die Geschichte von Josua liest, dann finden wir gewiss zwei Geschichten. Wie die Mauern bei Jericho fielen und dass Josua der Sonne gebot, und sie blieb stehen. Im Hinblick auf was genau stattgefunden hat, gibt es verschiedene Auslegungen. Und es gibt welche, die sogar versuchen, dieses Wunder zu entkräften, indem sie meinen, das sei nur ein Gedicht. Aber das sind solche Leute, die nicht glauben, dass Gott in seine Schöpfung als Schöpfer eingreifen kann und solche Wunder tut. Ich will mich nicht zu viel in diese Thematik einsteigen, aber unter denen, die zu diesem Wunder halten, haben die meisten Auslegungen eine nachvollziehbare Begründung. Ich nenne nur zwei hier. Zum Beispiel, dass mit Stehenbleiben nicht die Bewegung der Erde gemeint ist, sondern die Strahlen der Sonne. Das hat mit dem Verb zu tun von Stehenbleiben, wo Josua gebietet, dass die Sonne stehen bleibt. Das kann auch bezogen werden, dass etwas nicht mehr seinen Glanz ausstrahlt oder gibt. Darauf verweisten auch noch andere Verse, die im ähnlichen Zusammenhang verwendet werden. Und das würde dem Volk helfen, die durch die ganze Nacht marschiert sind, jetzt in der Hitze der Sonne nicht zu müde zu werden. Und so könnten sie ihre Feinde schnell noch weiter nachjagen und sie erledigen. Jedoch, was die meisten bestimmt vertreten, ist, dass die Erde und der Mond tatsächlich stehen geblieben sind. Oder sagen wir, dass die Erde sich aufgehört hat zu drehen. In dieser Auslegung bleibt jedoch noch die Frage, um welche Uhrzeit. War es spät nachmittags? Josua sieht, hey, wir haben noch einiges vor uns, das wir erledigen müssen und die Sonne geht unter. Wenn es Nacht wird, können wir den Krieg nicht weiterführen. Und bittet Gott, dass die Sonne stehen bleibt, dass sie noch mehr Zeit haben, um die Feinde zu vernichten. Ich tendiere eher zu der anderen Auslegung, dass es morgens früh war. Damit ist gemeint, dass die Dunkelheit noch länger anhält und das Volk Israel darum auch den Vorteil der Finsternis auf ihrer Seite haben. Und ich finde, dazu helfen uns in Vers 12 zwei Orte, die erwähnt werden in Bezug auf Sonne und Mond, die uns dann helfen zu verstehen, welche Uhrzeit es gerade jetzt handelt. Da sagt Josua, er gebietet die Sonne bei Gibeon stehen zu bleiben und den Mond im Tal Ayalon. Wenn wir auf die Karten vielleicht nochmal schauen, die ihr vielleicht in eurer Bibel habt, wenn es aufgezeigt ist, ist Ayalon westlich von Gibeon. Und da Israel ja jetzt eigentlich hochgekommen ist und dieses Volk nachjagt, jagen sie wieder weiter westlich und sie befinden sich quasi zwischen Gibeon und Ayalon. Das heißt, für Josua steht die Sonne östlich und der Mond im Tal westlich. Es deutet dann eher zu noch die Morgenzeit. Was immer auch geschehen ist, oder wie es auch geschehen ist, sind zwei Sachen, die wir bemerken sollen. Erstens, und das ist eigentlich nur eine Nebensächlichkeit, das, was Josua von Gott erbeten hatte, war eine gewaltige Sache. Jedoch war es Gott nicht unmöglich, es ihm zu gewähren und alle Konsequenzen, die mit diesen Bitten verbunden waren. Oft, wenn ihr vielleicht mal erinnert, es gibt so verschiedene Filme, wo eine Person vielleicht die Macht Gottes gegeben wird für einen Tag oder er darf Gott sein für einen Tag. Und er trifft alle möglichen Entscheidungen und recht schnell merkt man, dass die Entscheidungen, die er trifft, zu Katastrophen irgendwo anders auf der Welt führen. Das findet hier nicht statt. Das Gebet, das Josua spricht, mit all seinen Konsequenzen, und das nur zu erwähnen, die Fliehkraft, dass wir alle weiterhin schleudern würden, wenn die Erde stehen bleiben wird, das alles kontrolliert Gott. Das wäre für Gott keine große Sache. Aber wie gesagt, das ist nur eine Nebensächlichkeit. Das, was wichtig ist, was wir bemerken sollen von dieser Geschichte, was die Bibel will, dass uns bewusst wird, in diesem Ereignis ist das Wunder, das stattgefunden hat, nicht der Fokus. Dass die Sonne stehen geblieben ist, ist nicht der Höhepunkt dieser Geschichte. Das ist nicht, was die Bibel will, dass wir uns merken aus diesem Kapitel. Sondern Vers 14. Dass der Herr auf die Stimme eines Menschen gehört hatte. Das ist das Wunder, das hier stattgefunden hat. Gott hört auf einen Menschen. Und der Vers geht weiter. Warum hört er auf die Stimme eines Menschen? Es verknüpft es mit dem ersten Punkt. Weil er für sie kämpft. Denn der Herr kämpfte für Israel. Hier steht es, an keinem Tag davor oder danach gab es sowas, dass Gott auf die Stimme eines Menschen hörte. Doch wir kennen einen, auch wenn er ein wahrer Mensch war, auch Gott ist, und zwar Jesus Christus. Und Jesus hat mehrere Gebete gebetet, und von denen will ich zwei heute aufgreifen. Das erste ist Johannes 17,5. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Jesus betet für seine Verherrlichung und dies fand tatsächlich statt. Jedoch durch sein Sterben und sein Sühneopfer am Kreuz. Das ist in Philipper 2, 6, Vers 11. Der, nämlich Jesus Christus, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihm auch über alle Maßen erhöht und ihn einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in den Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Jedoch fand diese Verherrlichung durch das Nichterhören eines anderen Gebetes. Vater, alles ist dir möglich. Du kannst sogar die Sonne gebieten, stehen zu bleiben. Nimm doch diesen Kelch von mir weg. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Es gab noch einen weiteren Ruf, der für uns so wichtig ist, weil Gott für uns kämpft. Und zwar als Jesus am Kreuz rief, es ist vollbracht. Und der Vater auf seine Stimme hört und nur zustimmen kann, ja, es ist vollbracht. Der Zorn ist gestillt, die Anforderungen der Gerechtigkeit Gottes sind erfüllt und der Vorhang ist in zwei gerissen. Die Bibel berichtet, dass an keinem Tag mehr, davor oder danach, Gott auf die Stimme eines Menschen hörte. In Jesus Christus haben wir jemanden mehr als ein Mensch. Und diese Stimme, die rief, es ist vollbracht, diese Stimme war eins mit dem Vater und dem Geist. Und mit diesen Worten, es ist vollbracht, hat Christus den Zugang zum Vater freigemacht. Jedoch geht es nur durch ihn. Nur wenn du in Christus bist, kannst du den Vater nahen. Aber wenn du in Christus bist, dann ist das Ohr des Vaters immer offen zu deinen Gebeten. Jedoch stehen wir oft da und fragen uns, Gott, hörst du überhaupt etwas, das ich bete? Lass uns hier lernen, immer mehr und mehr nach dem Herzen Gottes zu beten und die Haltung Christus zu haben. Nicht, was ich will, sondern was du willst. Und dennoch führt es oft zu Situationen, wo unsere Gebete sich nicht so erfüllen, wie wir es uns gern wünschen, wie wir es uns gern vorstellen. Und darum gibt uns Gott sein Wort, worin er uns immer wieder ermutigt und bestätigt, dass der Sieg schon errungen ist. Und so kommen wir zum dritten Punkt. Weil Gott für sein Volk kämpft, trösten seine Worte. Zweimal in diesem Kapitel kommt Ermutigung vor. Zum ersten Mal ermutigt Gott Josua in Vers 8. Und der Herr sprach zu Josua, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich habe sie in deine Hand gegeben. Kein Mann von ihnen wird vor dir standhalten. Josua, fürchte dich nicht. Versetzt euch in die Situation von Josua, zur Zeit, wo er die Botschaft von den Gibeonitern bekommt und weiß, dass eine Verpflichtung steht, auch ihnen zu helfen und es auch gern tut, weil es Gott widerspiegelt. Er fühlt sich aber bestimmt noch entmutigt, wenn nicht schämte sich oder fühlt sich noch schuldig, dass er nicht Gott gefragt hatte bezüglich den Gibeonitern. Er befindet sich vielleicht innerlich noch an einem sehr tiefen Punkt und er stellt sich die Frage, wird Gott für uns sein, wenn wir zuvor gegen seinen Willen gehandelt haben? Und zudem kommt, dass jetzt er nicht nur eine Stadt angreift oder erobert, sondern dass er jetzt vor 5 Königen stehen würde. 5 Städte, die angreifen. Was wird ihn jetzt motivieren? Was wird ihm helfen, wieder das Schwert zu greifen und den Krieg zu ziehen? War es die Verpflichtung, in der er stand? Ich meine nicht. Das, was ihn dazu führt, dass er Gibeon hilft, ist die Ermutigung Gottes. Fürchte dich nicht. Diese Worte werden getragen auf den festen Zuspruch, ich bin mit euch. Das ist etwas, das Gott zuvor dem Josua auch schon versprochen hat und verhießen hatte. Als Josua, also zu der Frage Josua, die Josua stellt, wird der Herr diesmal auch für uns kämpfen? Dann ist die Antwort ja. Er hat es zuvor getan und er wird es auch diesmal tun. Du wirst nie auf dich allein gestellt sein. Und was bezweckt diese Ermutigung? Was macht Josua, wo er erneut hört, dass Gott mit ihm ist und keiner vor ihm deswegen bestehen wird? Er nimmt das ganze Kriegsvolk. Er nimmt nicht nur ein paar wenige und er marschiert die ganze Nacht hindurch. Er wartet nicht, bis es morgens ist. Die Ermutigung Gottes treibt ihn, sein Alles und sein Bestes zu geben. Davis schreibt oder sagt dazu, die Wahrheit von der Souveränität Gottes, wenn sie richtig eingesetzt wird, entkräftet nicht, sondern belebt die menschliche Reaktion. Nur weil wir Verpflichtungen haben und diese uns bewusst sind, oder auch wenn Konsequenzen unserer Fehlentscheidungen oder Kompromisse, die unter der Gnade Gottes stehen, bedeutet es nicht, dass es einfach sein wird, diese Verpflichtungen nachzukommen. Es bedeutet auch nicht, dass wir keine Angst haben werden. Nur weil wir etwas machen müssen und uns das bewusst ist und wir auch entschlossen sind, diese zu tun, heißt es nicht, dass plötzlich die Angst weg ist. Und ist nicht das genau die gleiche Ermutigung, die Gott uns in der Verheißung des Heiligen Geistes gibt, dass er mit uns ist? Egal, was du auch machen musst wegen deiner Fehlentscheidungen, Gott sagt, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, mein Geist wohnt in dir und er wirkt. Ob es jetzt bedeutet, jemanden um Vergebung zu bitten oder einen Dienst anzutreten, ob es bedeutet, aus deiner Komfortzone zu treten, um die Aufforderung des Wortes Gottes nachzukommen, um jemand das Evangelium weiterzugeben oder deine Sünden jemanden zu bekennen. Die Angst ist bestimmt noch real da, aber Gott tröstet dich mit seiner Ermutigung, fürchte dich nicht. Und diese Ermutigung treibt, das zu tun, was Gott von uns verlangt. John MacArthur schreibt, die Angst ist der Feind des Volkes Gottes, weil es anstatt zum Glauben zu Ungehorsam treibt. Das war die erste Ermutigung, die Gott Josua gibt. Die zweite Ermutigung hören wir in den Versen 24 bis 27. Sie sind dabei, die fünf Könige hinzurichten. Und hier ermutigt Josua dem Volk. Und was sagt er ihnen? Fürchtet euch nicht. Und dann fordert er die Obersten des Volkes oder des Kriegsherr zu kommen und ihre Füße auf die Hälse der Könige zu setzen. Und damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass sie ihnen unterlegen sind. Sie haben den Sieg über die Könige des Landes Kanaan. Es dient als ein Zeichen für die Eroberung des restlichen Landes, das noch vor ihnen steht. Und Josua erklärt dieses Zeichen dann in Vers 25, denn so wird der Herr alle Feinde tun. Aber Josua greift, ob wissend oder nicht, auch ein weiteres Bild damit auf, indem er die Obersten befehlt, ihre Füße auf die Hälse zu tun. Nämlich die Verheißung, die uns schon gegeben wurde im Garten Eden. Wo Gott Adam und Eva verheißen hat, dass eines Tages der Nachkomme den Kopf der Schlange zertreten wird und die Schlange in die Ferse beißen wird oder stechen wird. Wir wissen, dass dies auf Christus sich bezieht, der mit seinem Tod den Teufel unter seinen Füßen setzte. Und um diese Botschaft zu verinnerlichen, zu begreifen, uns immer wieder neu vor Augen zu führen, dass diese Botschaft uns tröstet, dass Christus mit seinem Tod den Feind schon besiegt hat, gibt uns Gott Zeichen. Und zwar die Taufe und das Abendmahl. Diese sind Zeichen von dem, was Gott an uns tut und das, was Gott für uns getan hat. Und durch sie will er uns immer wieder ermutigen, fürchtet euch nicht. Hierzu sagt Davis auch und beschreibt ja diese Zeichen dann auch als Sakramente sind nicht für Skeptiker, sondern für Gläubige. Als Stützen für unseren schwachen Glauben. Sie sollen uns nicht durch kalte Logik überzeugen, sondern durch warmen Zuspruch nähren und spüren lassen, dass Gottes Wort zuverlässig und seine Hilfe sicher ist. Und diese Punkte, weil Gott für sein Volk kämpft und für sie eintritt, ihre Gebete hört und sie ermutigt, werden wir auch den Sieg davontragen. Somit kommen wir zum vierten Punkt. Weil Gott für sein Volk kämpft, triumphiert sein Volk. Das sehen wir in den Versen 28 bis 39. Wir haben das beim Lesen diesen Abschnitt ausgelassen. Hier geht es um die Einnahme der verschiedenen Städte. Und die meisten Berichte von diesen verschiedenen Städten sind recht ähnlich, aber es gibt einzelne Unterschiede. Und der Grund, wieso es diese Unterschiede gibt, sind mehrere Gründe. Zum einen spiegelt es, dass nicht jede Eroberung genau gleich abgelaufen ist. Manche Städte waren größer, manche Städte hatten mehr Krieger, darum müssen verschiedene Taktiken angewendet werden und es hat mal länger gedauert. Und das lesen wir gerade in Vers 31 und 32, wo uns von Lachis berichtet wird, dass sie es erst am zweiten Tag einnahmen. Aber zum anderen dienen diese Verse zum Zweck, dass dieser Bericht als Geschichte weitergegeben werden soll an der nächsten Generation und nicht nur als Protokoll von das, was Gott getan hat. Und dadurch sollte diese Geschichte, jedes Mal, wo sie erzählt wird, zur Anbetung Gottes führen. Jedoch, wenn wir in unsere Bibeln weiterlesen als Josua und zum Beginn vom Buch Richter kommen, da scheint uns aufs Erste etwas nicht zu passen. Besonders, wenn wir Josua Kapitel 10, Vers 42 gelesen haben. Und alle diese Könige und ihr Land nahm Josua auf einmal, der Gott Israels kämpfte für Israel. Und dann kommen wir zu Richter Kapitel 1 und ich lese auf Vers 8. Die Söhne Judas hatten nämlich gegen Jerusalem gekämpft und es erobert. Und sie hatten die Einwohner mit der Schärfe des Schwertes geschlagen, die Stadt aber in Brand gesetzt. Danach zogen die Söhne Judas hinab, um gegen die Kanaaniter zu kämpfen, die auf dem Bergland und im Negev und in der Schefela wohnten. Juda zog auch gegen die Kanaaniter, die in Hebron wohnten. Hebron aber heißt zur Zeit Kiriat Abra. Und sie schlugen Sesai und Achima und Talmai. Von dort zogen sie gegen die Bewohner von Debir, aber heißt Vorzeiten Kiriat Sefer. Also in diesem Bericht werden uns wieder die Städte erwähnt, die eigentlich Josua in Kapitel 10 schon erobert hatte. Der Grund für diese scheinbare Diskrepanz ist, dass wir oft zwei Verben nicht streng genug trennen und in unserem Verständnis auseinanderhalten. In Josua wird nämlich das Verb verwendet zum Einnehmen. Josua nahm diese verschiedenen Städte ein. In Richter wird das Verb verwendet, die nahmen es ein, um es zu besitzen. Also beim südlichen Feldzug in Josua Kapitel 10 ist der erste Schritt, was sie machen in der Eroberung des Landes, ist den Rückgrat der Völker komplett zu schwächen. Sie gehen jetzt nicht von Dorf zu Dorf und machen es komplett kaputt und vernichten es komplett und erlöschen es und dann gehen zum nächsten, sondern sie gebrauchen jetzt den Vorteil, dass sie schnell durchziehen können und schwächen die Städte und die Könige so arg, dass sie nachhinein kommen können und es in Besitz nehmen. Aber jede Stadt, die sie in Josua einnahmen, haben sie jetzt dann auch später wieder in Besitz nehmen müssen. Wir erfahren oft Siege in bestimmten Bereichen unseres Lebens. Jedoch nach Jahren merken wir, dass wir manchmal an der gleichen Stelle sind, mit der gleichen Sünde zu kämpfen haben. Der Prozess in der Heiligung ist nicht ein Abhaken von Sünden, bis wir alle abgehakt haben. Unsere Liste der Sünde wird nicht weniger im Verlauf des Lebens. Im Gegenteil, umso mehr wir die Heiligkeit Gottes bewusst werden, umso mehr erkennen wir unsere Sünden. Jedoch gilt auch hier, dass Gott für sein Volk kämpft. Unser Leben ist ein andauerndes Erobern und Einnehmen mancher Sünden. Über manchen scheint Gott in seiner Gnade uns auch den Sieg zu geben. Aber lasst uns da auch immer bewusst sein, wer steht, der sehe zu, dass er nicht falle. Jedoch sind all diese Siege, die wir in unserem Leben erleben, nur ein Vorgeschmack auf den endgültigen Sieg. Und dieser steht schon fest in der Auferstehung Jesu Christi. Das lesen wir in Römer Kapitel 6, die Verse 5 bis 8. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir sind immer auf der Siegerseite. Auch wenn wir zu manchen Kämpfen immer wieder zurückberufen werden, um sie in Besitz zu nehmen. Bis wir im Himmel den völligen Besitz bekommen. In Christus triumphieren wir letzten Endes immer. Weil Gott für sein Volk kämpft. Amen.